Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat Christoph Meyer, er ist Professor für europäische und internationale Politik am King's College in London. Hallo und guten Tag, Herr Meyer.
Hallo.
Ist das eine Zeitenwende, wie Keir Starmer, der neue Premierminister, ankündigt?
Es ist zumindest eine Überraschung, wenn man sich nochmal die Ergebnisse der Labour-Partei von 2019 vor Augen führt und die riesige Mehrheit, die die Konservativen damals gehabt haben unter Boris Johnson, mehr als 80 Sitze. Das hätte damals, glaube ich, niemand für möglich gehalten, dass Labour innerhalb eines doch relativ kurzen Zeitraums so eine Wende schafft. Aber diese Wende ist eben nicht nur alleine auf die Labour-Partei oder die Veränderung in der Labour-Partei zurückzuführen, sondern vor allen Dingen auf die Unzulänglichkeiten der konservativen Partei und die vielen Probleme, die das Land gegenwärtig hat.
Wieso hat sich die konservative Partei so in der Hauptsache eigentlich selbst zerlegt?
Also der Anfang war natürlich schon gelegt mit dem Ausgang des Brexit-Referendums, auf das der damalige Premierminister David Cameron ja überhaupt nicht eingestellt war. Es gab überhaupt keinen Plan, welche Art von Brexit man eigentlich haben will. Und das hat dann also tatsächlich auch diese Bruchlinien innerhalb der konservativen Partei deutlich zutage geführt, wo es also dann diese offene Rebellion gab, damals gegen Theresa May. Und das hat sozusagen kristallisiert, und dass es also auch innerhalb der konservativen Partei doch sehr sehr unterschiedliche Flügel gibt. Und die Rebellion, die erfolgreiche Rebellion, muss man ja damals sagen, hat dann also auch dazu geführt, dass es immer schwieriger wurde, diese Partei und die zwei Flügel, die teilweise ja wirklich in einem Kriegszustand miteinander waren, sozusagen miteinander zu vereinigen. Und das ist jetzt natürlich auch die Situation, vor der die konservative Partei jetzt steht. Wie geht sie mit Reform UK um, also mit so einem Rechtsausleger, der durchaus Sympathien hat in Teilen der Partei?
Und angeführt wird von Nigel Farage, über den reden wir gleich. Mal über den Wahlsieger Labour. Wir Deutschen haben die deutsche Brille auf mit unserem Wahlrecht und sehen, dass Labour nur 1,6% mehr bekommen hat als 2019. Aber in Großbritannien ist halt das Mehrheitswahlrecht. Schmälert diese absolute Zahl in Ihren Augen diesen großen Erfolg von Labour?
Also auf der einen Seite ist es schon richtig, darauf hinzuweisen, dass damals zum Beispiel Tony Blair fast 10% mehr Prozent der Stimmen gewonnen hat. Wir haben eine relativ geringe Wahlbeteiligung insgesamt. Und Labour war immer sehr, sehr vorsichtig in den Versprechen, die sie gemacht haben. Also man kann nicht sagen, dass es so eine Art enthusiastisches Mandat vieler, vieler Menschen für Labour war, sondern doch eher eine große Frustration, Unglücklichkeit mit den Konservativen. Andererseits muss man auch sagen, dass diese prozentualen Wahlergebnisse wahrscheinlich ganz anders aussehen würden, wenn es wirklich eine Mehrheitswahlrechtswahl gegeben hätte, weil eben viele potenzielle Wähler von Labour auch taktisch abstimmen und dann eben Lib Dem Stimmen in Wahlbezirken, wo die Liberaldemokraten die besten Chancen haben, die Konservativen abzuwählen. Insofern darf man das nicht sozusagen direkt hochrechnen oder glauben, dass das die tatsächliche Unterstützung für die Labour-Partei wäre, wenn es ein Mehrheitswahlrecht geben würde. Insofern ist das in der Tat eine Verzerrung unter diesem System, die 63% der Sitze für Labour gibt, mit 34% der Stimmen. Aber die Verzerrung ist noch viel größer, wenn man sich Reform anguckt, die mehr prozentual Stimmen gewonnen haben als die Liberaldemokraten, aber nur 4 Sitze haben, während die Liberaldemokraten 71 Sitze gewonnen haben. Insofern wird es sicherlich mehr Druck geben auf eine Veränderung des Wahlrechts
in
den nächsten 4 Jahren.
Das werden wir sehen mit dem Wahlrecht. Interessanter Punkt, dass es angegangen werden könnte. Einigen werden jetzt die Zahlen im Kopf herumschwirren. Deswegen Ihre Aussage mit dem fehlenden Enthusiasmus hat sich ja auch in den Popularitätswerten für Keir Starmer ausgedrückt, also eher niedrig. Was erwarten Sie von dem neuen Premierminister?
Also der Premierminister hat, glaube ich, ein sehr schweres Erbe anzutreten. Also auch ein großer Unterschied zu damals zu Tony Blair. Also die wirtschaftliche Situation des Landes ist sehr schwierig. Die Steuern sind jetzt schon hoch, die Produktivität ist gering. Also der Spielraum, auch mit Geld Dinge schnell zu bewegen, ist relativ begrenzt. Es gibt sicherlich auch noch mögliche Altlasten und Krisen, die auf die neue Regierung zukommen könnten, sei es bei der Wasserversorgung oder bei Universitäten, die am Rand des Bankrotts sind. Insofern gibt es, glaube ich, viele Dinge, die erstmal vermutlich noch schlechter werden, bevor sie besser werden. Gleichzeitig gibt es eine große Erwartungshaltung an Labour, relativ schnell Dinge zu verbessern.
Aber was kann er machen? Er will die Steuern nicht anheben, also mehr Schulden und damit Programme finanzieren?
Das wird sehr schwierig werden, vor allen Dingen natürlich aufgrund der Erfahrung, die damals Liz Truss gemacht hat mit den Märkten, die dazu geführt haben, dass ihre Premierschaft nur 45 Tage lang dauerte, weil die Märkte die Schuldenlast, die Kosten für die Staatsverschuldung nach oben getrieben haben. Und Labour will es sich sicherlich nicht schnell verscherzen mit den Märkten und hat also auch den Wählern immer wieder gesagt, dass sie eine sehr vernünftige, vorsichtige Haushaltsführung betreiben werden. Insofern gibt es da nicht viel Spielraum.
Es gäbe vielleicht eine Möglichkeit, etwas, Entschuldigung, für die Wirtschaft zu tun, nämlich wieder mehr mit Europa zu kooperieren. Sie lehren ja europäische Politik, sind Sie etwas enttäuscht von Keir Starmer, dass er zum Beispiel ausschließt, dass Großbritannien wieder in den Binnenmarkt geht?
Also es war sicherlich taktisch für diese Wahl die richtige Entscheidung, weil er es vermieden hat, die damaligen Brexit-Wähler vor den Kopf zu stoßen. Es ist aber auch richtig, dass ohne Zollunion, also noch nicht mal Binnenmarkt, aber ohne den Beitritt zur Zollunion oder den Binnenmarkt, sich zumindest wirtschaftlich nicht so sehr viel direkt verbessern wird in den nächsten 4 Jahren. Ja, es sollen verminderte Kontrollen geben, also eine Anerkennung von Importen, Essen, Veterinärstandards sollen angeglichen werden. Das wird etwas helfen, aber es wird wirtschaftlich jetzt keine große Verbesserung gegenüber dem Brexit-Deal. Ich glaube, die große wirtschaftliche Verbesserung für Labour ist Stabilität. Denn es gab viel zu viel Veränderungen in den letzten 4 Jahren und das war sehr, sehr schlecht für die Investitionsrate. Und ich glaube, das war eine der Hauptforderungen der Wirtschaft, dass es mal Stabilität gibt, Verlässlichkeit für Investitionsentscheidungen. Und dafür ist natürlich so eine große Mehrheit sehr hilfreich, dass man halt sagen kann, ja, ihr könnt euch auf eine kompetente strategische Planung verlassen von der Regierung. Wir werden eine Industriepolitik durchführen, die sich nicht alle 2 Jahre ändert. Mhm. Und vielleicht gibt es auch eine Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Wahlsieg, also ein 10-Jahres-Mandat.
Noch ganz kurz.
Sicherlich wirtschaftlich helfen.
Noch ganz kurz, der Name Nigel Farage ist vorhin gefallen, Mr. Brexit. Erstmals hat er jetzt ein Unterhausmandat gewonnen. Seine Partei 14%, aber ich glaube nur 4 Mandate. Wird Farage jetzt im Unterhaus aufmischen?
Er hat zumindest jetzt die Möglichkeit, seine Stimme weiter in der Öffentlichkeit zu positionieren. Und er selbst hat ja darauf hingewiesen, wie erfolgreich er die Plattform des Europaparlaments damals genutzt hat für seine Partei. Es geht auch nicht um diese 4 Stimmen, sondern es geht darum, wie sehr er dazu beigetragen hat, dass die Konservativen vielleicht hunderte von Stimmen, also eine große Zahl von Stimmen, von Mandaten verloren haben, eben weil Reform angetreten ist. Und das ist eigentlich die Macht, die Farage hat. Und die große Frage ist, kann er die Konservativen ersetzen oder überholen als Partei? Mhm. Oder gibt es so eine Art Fusion oder eine Brückenbildung oder informelle Koalition zwischen der konservativen Partei und Farage? Und das wird die große Debatte sein über die zukünftige Ausrichtung der konservativen Partei.
Der Politikwissenschaftler Christoph Meyer vom King's College in London. Ich danke Ihnen für diese Analyse und Ihre Eindrücke, Einschätzungen nach der Unterhauswahl in Großbritannien. Dankeschön und auf Wiederhören nach London. Und von mir noch der Hinweis, Großbritannien, die Wahl, Thema bei uns im Podcast der Tag. Hören Sie ab 17 Uhr in unserer Deutschlandfunk-App.